Bevor wir mit der Bibelbetrachtung beginnen, würde ich euch noch bitten, aufzustehen und ich würde einmal beten. Vater, ich danke dir einfach für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir gemeinsam in deinem Wort einfach schauen dürfen. Und ja, ich danke dir für den Psalm 106, mit dem ich mich einfach jetzt beschäftigen durfte. Und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, durch mich redest, dass dieser Psalm ja unsere Herzen wirklich berührt, uns verändert. Und ja, dass dieses Wort nicht leer zurück zu dir kehrt. Ja, ich bitte dich, schenk mir auch einfach die Ruhe hier vorne. Amen. Gut. Dann schauen wir mal. Doch, ja. Heute werden wir uns gemeinsam mit dem Psalm 106 beschäftigen. Und wie vielleicht einige von uns wissen, ist das Buch der Psalmen eigentlich nochmal in 5 einzelne Bücher unterteilt. Und dieser Psalm 106 ist der letzte Psalm des 4. Buches. Vermutlich ist der Autor dieses Psalms König David. Auch wenn wir das nicht wie bei anderen Psalmen am Anfang lesen, dass das König David geschrieben hat, gibt es einige Verse hier, die quasi Zitate aus einem Lied Davids sind, welches wir dann in 1. Chronik 16 finden, sodass sich eigentlich die meisten Ausleger einig sind, das müsste auch König David geschrieben haben. Der Psalm selbst könnte man als eine Art historischen oder Geschichtspsalm bezeichnen, weil er enorme Referenzen zu vielen Geschichten aus den Büchern Mose enthält. Aber es ist auch trotzdem noch ein Dankpsalm, wie wir sehen werden. Der Psalm besteht aus 48 Versen und gerade weil das so viele Verse sind, können wir heute nicht alle Verse im Detail behandeln. Das würde zeitlich einfach nicht funktionieren. Aber wenn wir uns den Psalm einmal anschauen, dann können wir so ein paar Teile identifizieren. Das wären einmal die ersten 5 Verse, wo wir eine Einleitung finden mit Lob und Gesang, mit Lob und Gebet. Dann haben wir einen ganz großen zweiten Block, das ist der Kern, das sind die Verse 6 bis 46, wo wir ganz viel über die Sünden Israels in der Vergangenheit lesen. Und dann noch einmal die letzten 2 Verse, also 47 und 48, wo wir eine Art Fazit und Zusammenfassung haben. Und aus zeitlichen Gründen, aber auch weil diese Struktur mit einzelnen Geschichten, wie wir feststellen werden, des Psalms das so hergibt, werden wir jetzt direkt mit der Auslegung beginnen und ich werde nicht alles einmal zu Beginn lesen. So beginnen wir einmal direkt mit den ersten 5 Versen und bevor wir die lesen, merkt man, ich habe schon einige farbliche Markierungen gemacht. Man wird immer wieder feststellen, dass die Worte Güte, Gnade, Rettung, diese habe ich farblich einmal markiert, weil die werden uns immer und immer wieder begegnen und die bilden so eigentlich das Kernthema des Psalms. Und die farbliche Strukturierung in Vers 5, die könnt ihr erstmal ignorieren, da komme ich gleich zur Sprache. Genau, starten wir einmal. Vers 1. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Suche mich heim mit deiner Hilfe, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem Erbteil. Der erste Vers ist auch schon so eine Art Behauptung, These und Zusammenfassung des gesamten Psalms, denn es geht grundsätzlich um Gottes Gnade, werden wir feststellen. Es geht immer um Gottes Gnade und Gottes Gnade ist so wie er ewiglich. Wie wir wissen, verändert sich Gott nicht im Laufe der Zeit und so verändert sich seine Gnade auch nicht und sie währt ewiglich. Und das ist Grund, Gott zu danken und ihn zu loben. Und das zeigt auch so ein bisschen das erste Wort des Psalms, was gleichzeitig auch das letzte Wort des gesamten Psalms ist, Halleluja. Also es beginnt mit dem Wort Halleluja und es endet mit dem Wort Halleluja. Und dieses Wort Halleluja, das bedeutet so etwas wie lobe den Herrn. Also dieser ganze Text wird eigentlich damit ummantelt, dass wir Gott loben sollen. Und ja, wie wir gleich ausarbeiten werden, gibt es dazu reichlich Gründe und einer der ganz großen Gründe ist seine Gnade. Dann geht es weiter in Vers 2. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Vielleicht kennen die meisten von uns diesen Ausdruck, Worte oder Taten sprechen mehr als 1000 Worte. Ich glaube, genau dieser Ausdruck steht hier hinter. Ich meine, wir können auf die Straßen gehen und wir können verkündigen, Gott ist gut, Gott ist gnädig, er ist mächtig. Und das ist gut und das sollen wir auch tun. Aber Gottes Machttaten und seine Schöpfung und wie er mit seinem Volk umgeht, das behauptet nicht nur, dass er gut ist und gnädig und so weiter, sondern es beweist es. Seine Taten beweisen seinen Charakter und wie er ist. Und genau das verkündigt seinen Ruhm. Dann in Vers 3 wird der Psalmist ein bisschen persönlicher und geht auf die Menschen ein, also lenkt den Fokus ein Stück weit weg erstmal von Gott und sagt, wohl denen, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Und in der NGÜ-Übersetzung finde ich den Ausdruck am Anfang etwas verständlicher, da steht nämlich glücklich zu preisen. Also da haben wir nicht diesen Ausdruck, wohl denen, sondern glücklich zu preisen sind, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Und für mich ist dieser Vers so ein bisschen hier erstmal zusammenhangslos oder erscheint zusammenhangslos und einige Ausleger meinen, dass der Vers 3 die eigentliche Antwort auf die Frage in Vers 2 gibt, wobei ich das jetzt so nicht aus dem Text entnehmen kann. Trotzdem ist das ein Prinzip, das wir eigentlich aus der Bibel kennen. Wenn wir Gottes Worte befolgen, dann können wir uns glücklich schätzen, weil Gottes Worte zu befolgen bedeutet Segen. Wenn wir das Gute und Richtige tun, dann wird es uns ein Stück weit gut gehen und Gott segnet uns. Und deswegen können wir sagen, die, die auf das Wort Gottes achten und Gerechtigkeit üben, die sind glücklich zu preisen. Nun wird es sogar noch ein bisschen persönlicher und der Psalmist geht von dieser allgemeinen Aussage über die Menschen zu sich persönlich in Vers 4. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk. Suche mich heim mit deiner Rettung. Und ich finde es hier so interessant, dieser zweite Teil mit der Gnade. Man könnte jetzt meinen, dass der Psalmist, das war ja vermutlich König David, dass er sagen kann, Gott, ich bin ein großer König, ich habe ein großes Volk unter mir, ich habe einige Sachen geschafft in meinem Leben. Ich bin es wert, gerettet zu werden. Hilf mir doch. Aber nein, er sagt, rette mich aus Gnade gegen dein Volk. Er beruft sich nicht auf seine eigene Leistung, das, was er geschafft hat, das, was er irgendwie erreicht hat, sondern er sagt, Gott, du sollst mich retten, aber nur aufgrund deiner Gnade. Was anderes kann ich nicht vorweisen. Und dann sagt er auch noch so interessant, suche mich heim mit deiner Rettung. Man könnte auch sagen, besuche mich in meinem Zuhause mit deiner Rettung. Sei mein Gast, sei bei mir zu Hause, sei Teil meines Lebens, sei eng mit mir verbunden. Du sollst nicht irgendwo soll die Rettung sein, sie soll bei mir zu Hause sein. Und ja, das zeigt einfach, wie tief diese Bitte des Psalmisten geht, wie sehr er sich diese Rettung durch Gott herbei wünscht. Und jetzt kommen wir zu den Farben in Vers 5. Wozu führt diese Rettung eigentlich? Es führt dazu, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue. Das ist der erste Punkt. Also so etwas wie, dass ich mich einfach glücklich schätze, zu dir zu gehören, zu deinem auserwählten Volk. Ich bin nicht irgendjemand, sondern ich bin von dir ausgewählt und von dir gesehen. Und da kann ich einfach glücklich drüber sein. Zweiter Punkt, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes. Dadurch, dass wir zu Gottes Auserwählten gehören, sind viele der Eigenschaften Gottes für uns absolut positiv. Ich meine, wenn wir jetzt nicht auf Gottes Seite stehen würden und wüssten, er ist allmächtig und er ist zornig über Sünde und er ist liebend zu seinen Auserwählten, aber wir gehören nicht dazu, dann sind das Eigenschaften, die uns mehr in Angst und Schrecken versetzen könnten. Aber das müssen sie nicht. Weil wir zu seinen Auserwählten gehören, können wir uns an der Freude oder können wir uns an ihm freuen. Er ist die Freude seines Volkes und wir können uns einfach an ihm freuen, dass wir zu ihm gehören. Und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter und mich rühme mit deinem Erbteil. Wir sind nicht nur, gehören wir zu Gottes Volk sozusagen, sondern wir wissen sogar, dass wir in Zukunft zu seinem Erbe gehören und dass wir etwas empfangen werden. Und darauf können wir stolz sein. Wir können sagen, wir gehören zu Gott, wir sind seine Söhne und Töchter und das ist gut. Und wir müssen uns nicht für dieses unglaubliche Erbe schämen, sondern können es in die Welt posaunen. Ich glaube, diese Gedanken hier in Vers 5 sind ein super Einstieg in den nächsten ganz großen Block, wo wir ganz viel über die Sünden Israels hören werden. Weil das sind einige harte Sünden, einige harte Worte, die uns auch wahrscheinlich nicht fröhlich stimmen werden. Aber wir können einfach drauf schauen, wie Gott in dieser Geschichte Israels immer wieder zeigt, dass er die Freude ist, dass er das Glück des Volkes ist. Und wir müssen ein Stück weit in diesen ganzen Geschichten nicht nur uns immer im Fokus haben und das Volk Israel, sondern immer Gottes Reaktion. Und deswegen habe ich jetzt einmal so eine kleine Tabelle aufgestellt. Ganz links sehen wir die Verse im Psalm 106, die die Geschichten beschreiben. Dann habe ich diesen Geschichten eine kleine Überschrift gegeben, damit wir immer so eine kleine Orientierung haben. Dann die Referenzverse, weil das sind ja Geschichten aus den Büchern Mose und da sind sie detaillierter beschrieben. Und dann habe ich einmal zwei Spalten eingefügt, wo wir einmal immer betrachten werden in jeder Geschichte, was ist die Sünde Israels und was ist Gottes Reaktion darauf. Genau, dann starten wir auch mit der ersten Geschichte. Israel am Roten Meer, Verse 6 bis 12. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Und er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Und er rettete sie von der Hand des Hassers und erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob. Ich werde mal versuchen, diese Geschichten ganz, ganz kurz einmal zusammenzufassen und nochmal in Erinnerung zu rufen, aber kann definitiv nicht alle Details erwähnen dieser Geschichten. Wir haben hier die Situation, Israel war in Ägypten ja versklavt gewesen und dann kam es zu den 10 Plagen, wo der Pharao schlussendlich das Volk ziehen lassen hat aus der Sklaverei. Das Volk zieht raus, zieht bis zum Schilfmeer. Und der Pharao denkt nochmal nach und denkt sich, boah, ich habe so viele Sklaven verloren, das kann ich nicht akzeptieren. Ich reite hinterher und bringe sie entweder um oder nehme sie wieder mit. Und dann an dem Meer ist das Volk Israel und ist in einer ausweglosen Situation. Vor ihnen ein Meer, hinter ihnen ein großes ägyptisches Heer, das sie absolut vernichten könnte. Und so flehen sie zu Gott und Gott hilft ihnen. Indem Mose dann die Hände hebt oder Stab, bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall teilt Gott dieses Wasser, sodass das Volk Israel durch das Wasser hindurchgehen kann. Geht wie auf einer Steppe dadurch bis zur anderen Seite. Das Volk Ägypten verfolgt sie. Gott verschließt das Meer wieder und die Ägypter sterben alle im Wasser. Das sehen dann die Israeliten und, wie in Vers 12 steht, singen sie ein Loblied dann zur Ehre Gottes. Einige Anmerkungen meinerseits. Zunächst einmal finde ich interessant, wie das in Vers 6 diese Geschichte beginnt. Da beginnt nämlich der Psalmist mit den Worten, wir haben gesündigt. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das König David geschrieben hat, König David war nicht lebendig bei dieser Situation. Er war nicht bei dem Volk und er hat nicht diese Sünde, die wir gleich einmal anschauen werden, er hat sie nicht mitbegangen. Eigentlich war er bei der Situation nicht dabei. Aber er weiß, dass er nicht besser ist als die Israeliten damals. Er stellt sich nicht über sie, sondern er sagt, also in Vers 5 hat er gesagt, ich möchte Anteil nehmen an der Freude des Volkes. Und so sagt er, ich muss auch an dem Anteil nehmen, was vielleicht nicht so angenehm ist. Und zwar, dass wir ein sündiges Volk sind und dass wir ganz, ganz viele Fehler gemacht haben. Und genau, wie ist es mit uns? Wenn wir diese Geschichten durchlesen, dann könnten wir auch schnell dazu kommen, dass wir Aussagen treffen wie, ja, Pharisäer damals, die haben Jesus nicht verstanden, die wollten ihn auch nicht verstehen. Oder Israel, die waren immer nur unzufrieden in der Wüste. Und so erheben wir uns ein Stück weit über sie und sagen, wir würden das ja niemals in unserer Situation machen. Aber ganz viele von den Sünden, die wir betrachten werden, da stehen wir auch heute noch in der Gefahr. Und so können wir ihre Sünden, also die Sünden des Volkes, ein Stück weit mit unseren Sünden auch identifizieren. Genau. Was war die Sünde des Volkes konkret? Dazu lesen wir einmal 2. Mose 14, Vers 2. Und zwar, ich glaube, das habe ich mir falsch notiert. Das muss ich ja mal schauen. Nicht Vers 2. Ich glaube, Vers 12 war das. Genau, Vers 12. Da spricht das Volk zu Mose, haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre für uns ja besser gewesen, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Eigentlich haben die Israeliten kurz vorher die 10 Plagen miterlebt. Die haben miterlebt, was es bedeutet hat, dass Gott, wie Gott sein Volk eigentlich leiten und wie er es rausretten will. Aber sie haben es nicht verstanden. Und das sehen wir auch in Vers 7. Jetzt bin ich sehr froh, dass die Präsentation genau passend wieder funktioniert. Also es muss von Gott geleitet sein. In Vers 7 sehen wir einen Hergang. Unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Oder NG übersetzt das hier wieder so. Sie verstehen es nicht. Das Volk Israel hat diese Wunder und diese Plagen miterlebt, aber sie haben sie nicht verstanden und sie haben nicht erkannt, was Gott eigentlich damit ausgesagt hat. Und dann, weil sie es nicht verstanden, geht es weiter, gedachten sie nicht an deine große Gnade. Das heißt, sie haben es nicht verstanden und weil sie es nicht verstanden haben, haben sie an Gott einfach nicht gedacht. Sie haben nicht mit ihm gerechnet. Und weil sie ihn nicht an ihn gedacht haben, waren sie dann widerspenstig am Schilfmeer. Das heißt, was war die Sünde? Sie waren widerspenstig. Sie hatten kein Verständnis. Und Gottes Reaktion ist, er rettet das Volk trotzdem und er befreit es trotzdem in doppelter Hinsicht, indem er sie durch das Wasser gehen lässt und indem er die Ägypter vernichtet. Das heißt, Gott rettet sein Volk trotz des Unverständnisses. Was können wir vielleicht aus dieser Geschichte für uns ein Stück weit mitnehmen? Wenn wir die Welt betrachten, dann merken wir, es passieren sehr, sehr viele Sachen. Und wir können jetzt oberflächlich durch die Welt gehen und sagen, das passiert halt so. Oder wir beschäftigen uns mit Gott, lernen seinen Charakter kennen, auch durch die Bibel oder vor allem durch die Bibel, und sehen dann, wie er in der Welt wirkt, wie er Sachen lenkt. Und dann, wenn wir das beobachten, dann werden wir ihn nicht vergessen, sondern werden wir immer wieder an ihn erinnert werden und werden immer wieder merken, er ist da und er handelt. Und dann stehen wir nicht in der Gefahr, dass wir so widerspenstig werden und dass wir es nicht verstehen. Und ich glaube, da habe ich mal ein Bild gehört, dass man die Bibel als eine Art Brille nehmen kann, durch die man die Welt betrachten soll. Das finde ich ist ein super Bild, was wir einfach hier mitnehmen können. Zweite Geschichte. Israel in der Wüste, Forderung von Essen, Verse 13 bis 15. Aber sie vergaßen seine Werke bald, sie warteten nicht auf seinen Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Und er gab ihnen, was sie forderten, aber er sandte Auszerrung in ihre Seelen. Eine kurze Zeit später, nach der Begebenheit mit dem Roten Meer, kam es dazu, dass sie in der Wüste unterwegs waren und dann murren sie. Sie murren gegen Mose und damit auch indirekt gegen Gott. Was war ihr Problem oder ihr Anliegen? Sie hatten Hunger, sie hatten Durst. Und das war auch nicht verwunderlich, dass sie dann sagten, okay, wir müssen ja was essen, wir müssen was trinken. Und dass sie ein Stück weit unzufrieden wurden. Aber das Problem war, wie sie dann ihre Bitte geäußert haben. Nämlich sprachen sie dann zu Gott oder zu Mose, was hast du uns hier überhaupt rausgeführt? Wir werden hier sterben. Da in Ägypten, da ging es uns so viel besser, da hatten wir alles in Fülle. Und sie verachteten ihre Rettung, die Gott herbeigeführt hat. Und Gottes Reaktion? Er versorgt sie trotzdem, er erhört sie und er gibt ihnen das Manna, er gibt ihnen Fleisch, das sie essen können und versorgt sie trotzdem. Gut, nun schlussendlich war es so, dass ihnen dieses Manna und das Fleisch auch nicht mehr geschmeckt hat und dass sie auch darüber ein Stück weit unzufrieden wurden, aber trotzdem hat Gott sie versorgt in der Wüste. Wieder beginnt es mit diesem Ausdruck, Vers 13, aber sie vergaßen seine Werke. Und weil sie seine Werke vergaßen, redeten sie dann, ich habe es mal genannt, unverfroren mit ihm. Sie redeten quasi frech in einer Position, die ihnen nicht zusteht. Was ist mit uns? Wie reden wir mit Gott? Ich meine, Gott ist unser Vater, Gott ist unser Freund und wir dürfen uns an ihn sehr vertraut wenden. Wir dürfen mit ihm offen sprechen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott bleibt Gott und er ist allmächtig und er ist auch zu fürchten. Und wir haben keine Berechtigung, irgendetwas von ihm zu fordern und zu sagen, du musst aber. Solche Worte dürfen wir nicht sprechen. Hier ein Zitat vielleicht von Spurgeon einmal. Alles, was weniger ist als endlose Pein in der Hölle, ist schon Gnade. Gnade, die uns Gott in keiner Weise schuldet. Wir dürfen nicht vergessen, in welcher Position wir eigentlich stehen. Ja, als seine Söhne und Töchter, aber wir dürfen uns nicht höher stellen. Dann die nächste Geschichte, Verse 16 bis 18. Israel in der Wüste, Auflehnung Koras, Datan und Abirams. Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Da tat sich die Erde auf und verschlang Datan und bedeckte die Rotte Abirams. und Feuer verzehrte ihre Rotte, eine Flamme versenkte die Gottlosen. Wir haben hier wieder eine Situation in der Wüstengeschichte und es kommt dazu, dass es einzelne Männer gibt, auch Korah, Datan und Abiram, die sind namentlich erwähnt, aber ich meine um die 70 weiteren Männer, die mit auf Mose und Aaron unzufrieden oder eifersüchtig geworden sind. Sie haben gesehen, diese zwei Personen, die wurden von Gott als Mittler eingesetzt und das wollten die anderen Männer auch. Sie wollten die gleiche Position haben. Eigentlich waren das Leviten und sie hatten schon eine gewisse Stellung und sie durften ihren Dienst schon an der Stiftshütte verrichten. Aber das war ihnen nicht genug. Und so beschwerten sie sich. Es wurden alle diese Männer in eine Reihe gestellt, auch Mose und Aaron, und Gott sollte sein Urteil sprechen. Und Gott sprach das Urteil, indem er die Erde aufspaltete und Feuer hervorkam und diese circa 70 Männer alle umbrachte, bis auf Mose und Aaron. Und diese bestätigte er. Was war das Problem? Diese Männer haben gegen Gott und gegen seine Mittler rebelliert. Gott hat diese Mose und Aaron ganz eindeutig eingesetzt. Und trotzdem haben diese Männer gesagt oder wollten die das nicht akzeptieren. Was macht Gott? Er bestätigt seine Mittler, indem er Gericht über diese Rebellen spricht. Und eigentlich kann das eine super Ermutigung für uns auch sein, weil Gott spricht uns unsere Dienste oder Positionen zu. Wenn uns Gott irgendwie beruft in irgendeiner Art Position, dann ist es gut, dass wir diese ausüben. Und selbst wenn es Menschen gibt, die vielleicht eifersüchtig sind oder unzufrieden oder was auch immer, Gott wird uns in dieser Position beschützen, stärken und bestätigen. Nächste Geschichte. Israel am Berg Horeb. Verse 19 bis 23. Sie machten sich ein Kalb am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten. Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Wir befinden uns zeitlich noch immer nur einige Monate nach dem Auszug aus Ägypten. Und Israel kommt an diesen Berg Horeb oder Berg Sinai. Das ist eins zu eins einfach zwei verschiedene Begriffe für den gleichen Berg. Und sie kommen an diesen Berg und schließen einen Bund mit Gott. Das Volk verspricht, wir werden auf dich hören, Gott. Das, was du uns gibst, wir werden es befolgen und wir werden das tun. Und Gott sagt ihnen, ich werde euch stärken, ich werde euch beschützen und werde bei euch sein. Und er gibt ihnen diese 10 Gebote, an die sie sich halten sollen. Und dann noch einige weitere Bestimmungen, die wir in 2. Mose auch finden. Eigentlich so weit, so gut die Situation, aber dann kommt es dazu, dass Mose auf den Berg geht und dort ein bisschen länger braucht, einige Tage mehr, als das Volk erwartet. Und was macht das Volk? Wir wissen es, die gehen dann zu Aaron und sagen, mach uns einen Gott, der uns vorangehen soll. Daraufhin sammelt Aaron das ganze Gold des Volkes ein, schmilzt es und bildet daraus ein Kalb. Das war übrigens eine Praktik, die in Ägypten häufig vorkam, dass man sich Bildnisse von den Göttern gemacht hat und auch von diesem Stiergott, der hieß Apis oder auch Amon. Unter diesen Namen wurde er in Ägypten verehrt. So nahmen sie ein Stück von Ägypten quasi mit in die Wüste. Daraufhin beschließt Gott, fangen sie an, dieses Kalb anzubeten und zu sagen, sieh, das ist das Kalb, der Gott, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und Jetzt könnte man diese Aussage auf zweierlei Weise deuten. Entweder haben sie versucht, sich ein Bildnis von Gott zu machen und wollten ja sich gar nicht einen anderen Gott machen, aber ein Bildnis. Oder sie waren wirklich so, dass sie gesagt haben, wir machen uns selber einen Gott, wir verwerfen Gott, wir machen uns selber hier diesen Götzen und wollen den verehren. So oder so ist das absolut ein Verstoß gegen die 10 Gebote und, wie in Vers 20 steht, vertauschen sie den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stieres. Eigentlich hat Gott sie natürlich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aber für diese Tat verehrten sie dieses goldene Kalb. Was ist Gottes Reaktion darauf? Eigentlich will er das Volk vernichten. Oder er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre. Das ist ein Thema, das heute ein bisschen den Rahmen sprengen würde und das ich gar nicht so unbedingt behandeln will, nämlich kann Gott etwas bereuen oder kann Gott sich irren? Aber dazu habe ich ein Zitat gefunden, das mir sehr weitergeholfen hat, und zwar: Sünde hat Macht, Rache heraufzubeschwören. Gebet ist sogar abzuwenden. So oder so haben wir hier die Sünde mit dem Verstoß gegen die 10 Gebote, und Gottes Reaktion ist trotzdem Geduld und Gnade. Was ist mit uns? Ich meine, dieses Kalb, oder vielleicht anders. Wir würden niemals sagen, dass wir vor unseren Häusern oder unseren Autos oder wie auch immer, dass wir davon niederfallen würden und sie anbeten würden. Oder ich durfte letzte Woche in Österreich sein und ich durfte die Alpen in vollen Zügen genießen. Und mir käme es im Leben nicht in den Sinn, vor diesem Berg niederzufallen und ihn zu verehren als ein Gott oder so. Aber trotzdem bleibt die Frage, wem gebe ich die Ehre dafür? Sage ich, dieser Berg, diese Alpen, die sind schön, wunderbar und bin glücklich und fertig? Oder gehe ich ein Stück weiter und sage, Gott, du hast diese Alpen wunderschön geschaffen, ich danke dir, dass ich sie genießen durfte. Wem gebe ich die Ehre für diese Herrlichkeit, die ich erleben durfte? Vertausche ich es mit der Schöpfung selbst, dieser Herrlichkeit, oder gebe ich Gott die Herrlichkeit? Und zweitens, dieses Kalb, das war bestimmt absolut prächtig. Es war aus Gold gebildet, es war bestimmt schön anzusehen. Trotzdem machte es die Sünde, die dahinter stand, nicht besser. Und vielleicht haben wir auch Sünden in unserem Leben, die nach außen prächtig aussehen. Wenn ich hier vorne sehr, sehr viel dienen würde und ganz oft predigen würde und alles machen würde, das wäre an sich nicht schlecht. Aber wenn ich das nur tue, um von euch gesehen zu werden, dann ist das Sünde. Wenn ich durch Bielefeld gehe und dort einen Obdachlosen sehe, ihm 2 Euro in den Becher werfe, dann ist das eine gute Tat. Mache ich das aber, damit meine Freunde sehen, wie spendabel ich bin, dann ist das wieder schlecht. Und so gibt es einfach Sachen, die nach außen manchmal prächtig aussehen, es aber nicht sind. Und ich glaube, hier müssen wir uns selber reflektieren. Was sind Sachen vielleicht in meinem Leben, wo es nach außen gut aussieht, aber es nicht wirklich ist? Und da können wir auch zu Gott beten, dass er uns diese Sachen einfach zeigt. Nächste Situation. Israel vor dem Einzug ins verheißene Land. Verse 24 bis 27. Sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinem Wort nicht, und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn. Da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder. Das Volk Israel ist vor dem Einzug ins verheißene Land, und wenn das heute geschehen würde, würde man wahrscheinlich Google Maps rausholen und einmal schauen, wie ist das denn so, wo wir jetzt hinziehen. Damals ging das so nicht, und so wurden dann Kundschafter gewählt, und diese Kundschafter mussten ins verheißene Land gehen, gucken, wie es da so ist, und Bericht erstatten. Und das taten sie, es wurden etliche Männer gefunden und sie kamen zurück und sie sagten, boah, das Land, da fließt wirklich Milch und Honig, das ist ein schönes Land. Aber da sind auch sehr große Städte und die Menschen, die darin leben, die sind auch sehr, sehr stark. Und das finden wir in 4. Mose, dass sie mit dieser Aussage, dass da mächtige Leute leben, brachten sie das verheißene Land in Verruf und machten es quasi schlecht damit. Und die Reaktion des Volkes war, dass sie sagten, oh, es wäre besser gewesen, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Lass uns einen Anführer wählen, der uns zurückbringt. Und sie verachteten damit die Berufung Gottes, die Verheißung Gottes, sodass er dann geschworen hat, sie niederzustrecken in der Wüste, dass er mit dieser Generation, die dort dann gelebt hat, nicht ins verheißene Land einkehrt. Das ist die Entscheidung, dass es die 40 Jahre Wüstenwanderung dann gibt. Und in Vers 27 lesen wir dann sogar, dass sie da schon das Exil später nach der Königsgeschichte oder nach den ganzen Königen ankündigt. Das heißt, was ist die Sünde Israels? Sie verachten Gottes Verheißung. Und jetzt interessant, in 4. Mose 14, Vers 34 können wir lesen, dass Gott sie mit dieser Verwerfung oder mit diesem Abwenden von dem Volk, dass er sie erzieht. Dass er sie nicht verwirft, aber dass er sie damit erzieht. Was ist mit uns? Wie stehen wir zu Gottes Verheißung? Glauben wir wirklich, dass es einen Himmel gibt, der auf uns wartet? Wofür stehen wir vielleicht morgens auf? Nur dafür, um zu arbeiten, Geld zu verdienen und den nächsten Urlaub finanzieren zu können? Oder haben wir wirklich diese Perspektive auf den Himmel und arbeiten dafür? Nächste Geschichte, Israel bei den Moabitern, Verse 28 bis 31. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene... Ich bin beim Psalm 107, ja, danke, vielen Dank. Und sie hängten sich an dem Baal Peor und aßen Opfer der toten Götzen. Und sie reizten ihn mit ihrem Tun, da brach die Plage unter ihnen aus. Aber Phinehas trat auf und übte Gericht, sodass die Plage aufgehalten wurde. Dies wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, auf alle Geschlechter in Ewigkeit. Die Situation ist wie folgt. Die Israeliten haben die ersten Siege im verheißenen Land quasi errungen und waren bei den Moabitern. Und eigentlich war Gottes Befehl, vertreibt die Götzen, vermischt euch nicht mit den anderen Völkern, seid konsequent. Aber das tut das Volk Israel nicht, sondern sie hängen sich an dem Baal Peor, Name von einem dieser Götzen, und sie vermischten sich auch körperlich mit den Moabitern, nahmen deren Frauen zu sich und reizten damit Gott, weil sie Gemeinschaft einfach mit anderen Göttern oder Götzen hatten. Und Phinehas war auch ein Israelit, der gemerkt hat, dass das nicht gut ist und der konsequent war und der gesagt hatte, ich stehe für Gottes Willen ein. Und als er dann zwei Menschen einmal auf frischer Tat ertappt hatte, nahm er einen Speer, durchbohrte die beiden und tötete sie. Und jetzt könnte man sagen, das ist ja ein Mord gewesen, das ist nicht gut. Aber weil Phinehas nicht für sich selbst, sondern für Gottes Willen eingestanden hat, wurde ihm das zur Gerechtigkeit angerechnet. Und die Plage, die hier auch erwähnt wird in Vers 29 und Vers 23, die war, dass 24.000 israelitischen Männer, meine ich, oder Männer und Frauen, umgekommen sind. Was war die Sünde? Götzendienst und Hurerei mit anderen Völkern. Und Gottes Reaktion ist Gericht, ja, er tötet diese 24.000 Menschen, aber wir merken, er verwirft sein Volk noch immer nicht. Was können wir mitnehmen vielleicht? Wir müssen wie Phineas konsequent sein. Es gibt immer mehr Themen in der Welt, die auf uns Gemeinden einprasseln. Ganz praktisch Homosexualität und Abtreibung. Und es kommt immer mehr dazu, dass das vielleicht doch nicht, ja, so gesehen wird, wie die Bibel es sieht. Und hier müssen wir wirklich konsequent bleiben und uns an die biblischen Wahrheiten wenden oder festhalten daran. Dann haben wir noch zwei vor uns. Einmal Israel im Haderwasser, Vers 32 bis 33. Und sie erzürnten ihn am Haderwasser und es erging Mose schlecht um ihretwillen. Denn sie erbitterten sein Gemüt, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Ich kürze das mal aus zeitlichen Gründen ein bisschen ab. Wir haben eine ähnliche Situation. Das Volk murrt wieder gegen Gott und trotzdem rettet Gott das Volk. Und ja, die Situation mit Mose ist unglücklich, würde ich sagen. Aber dadurch, dass das Volk sündigt und immer wieder murrt, kommt es auch dazu, dass Mose murrt oder dass Mose nicht das genau macht, was Gott ihm geboten hat. Und so musste er auch eine Strafe davontragen. Also Sünde kann andere auch zur Sünde verleiten und es hat Konsequenzen. Die letzte Geschichte, es sind ein paar mehr Verse, werde ich einmal trotzdem vorlesen und dann werden wir sie so grob einmal betrachten. Vers 34. Sie vertilgten die Völker nicht, wie ihnen der Herr geboten hatte, sondern sie vermischten sich mit den Heidenvölkern und lernten ihre Werke. Und sie dienten ihren Götzen und dies wurde ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen. Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. Und so wurde das Land durch Blutschuld entweiht. Und sie machten sich unrein mit ihren Werken und begingen Hurerei mit ihrem Tun. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk, und er verabscheute sein Erbteil. Und er gab sie in die Hand der Heidenvölker, dass ihre Hasser über sie herrschten. Und ihre Feinde bedrückten sie, und sie wurden gedemütigt unter ihrer Hand. Er errettete sie oftmals, aber sie widerstrebten ihn mit ihren Plänen, und sie sanken immer tiefer durch ihre Ungerechtigkeit. Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte, und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Hier haben wir nicht eine konkrete Situation aus den Büchern Mose, sondern mehr das generelle Verhalten nach dem Einzug ins verheißene Land, also Geschichte Josua, Richter und so weiter. Und eigentlich hat Gott am Anfang ihnen das Recht gegeben, Gericht zu üben. Sie sollten in dieses Land gehen, sie sollten die anderen Völker vertreiben, sie sollten dort sich ansiedeln. Und sie sollten definitiv keine Gemeinschaft mit den anderen Göttern haben und Götzen. Aber das Volk ist nachlässig. Sie machen es einfach nicht. Sie sind vielleicht ein Stück faul, sie erachten es für nicht so wichtig oder man weiß es nicht genau. Und so kommt es dazu, dass sie sich dann auch wieder vermischen mit diesen Völkern, dass sie deren Bräuche einfach annehmen und dass es sogar so weit geht, dass sie, wie es in Vers 38 steht, dass sie ihre eigenen Söhne und Töchter opfern. Das, was Gott nie wollte, dass sowas sollte nicht im verheißenen Land passieren. Das bedeutet, die Sünde Israels beginnt mit Inkonsequenz. Sie sind nicht konsequent, sie vermischen sich mit den anderen, sie sind träge und so kommt es, dass sie Götzendienst betreiben und dass sie mit den anderen, dass sie Gott betrügen damit. Die Sünde hat sie hier verstrickt. Vielleicht erinnert ihr euch an das Bild von Viktor Becker vor einigen Wochen, diese Mausefalle. Wenn man einmal beginnt, die Sünde hält einen fest und es ist dann sehr schwer, wieder rauszukommen. Was ist Gottes Reaktion? Gott errettet sie immer und immer wieder. Er rettete sie oftmals. Das Volk, das beobachten wir in Richter, es ist immer wieder der gleiche Ablauf. Das Volk ist nicht konsequent, macht irgendwas mit einem anderen Volk, dann ergeht es ihnen schlecht. Sie werden von dem anderen Volk bedroht, bedrängt, versklavt, im Krieg besiegt und so weiter. Und sie merken, es geht uns nicht gut. Und dann wenden sie sich von ihrem Götzendienst ab, wenden sich zu Gott, schreien zu ihm, bitten ihn um Errettung und er rettet sie. Immer und immer wieder. Und dann wenden sie sich wieder von ihm ab und der gleiche Kreislauf beginnt und immer wieder. Aber, wie wir lesen in Vers 45, er gedenkt an seinen Bund mit ihnen und empfindet Mitleid nach seiner großen Gnade. Es geht um seine Gnade und er rettet sie aufgrund seiner Gnade. Natürlich lesen wir auch in Vers 40, dass der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrennt. Ich bin noch kein Vater und ich kann das noch nicht so beurteilen, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn das eigene Kind einen absolut nicht auf die eigenen Worte hört und nicht die Ratschläge beachtet, dass es einen ein Stück weit zornig macht und dass es einen traurig macht. Und genauso ergeht es auch Gott. Gott ist zornig darüber, dass das Volk nicht auf ihn hört. Er hat es schon mehrfach denen gezeigt, dass er den richtigen Weg hat. Aber sie hören nicht auf ihn. Und trotzdem errettet er sie immer wieder aufgrund seiner Gnade und lässt sie Barmherzigkeit finden. Das heißt, er lässt der Geschichte ein Stück weit freien Lauf und er lässt sie diese Konsequenzen tragen mit den anderen Völkern, aber er gibt sie nicht auf und er rettet sie immer wieder. Und ich glaube, das können wir auch ein Stück weit für uns mitnehmen. Egal wie oft wir fallen, egal wie oft wir vielleicht in gleiche Fehler tappen, Gott wendet sich nicht von uns ab, sondern sein Bund oder gerade der neue Bund in Jesus, ja, ist ein Bund, der nicht aufgrund unserer Taten und aufgrund unserer Größe oder was auch immer besteht, sondern nur, weil Gott sein Blut oder Jesus sein Blut gegeben hat. Und deswegen, das ist die absolute Gnadenstat gewesen, dürfen wir uns darauf berufen und sagen, Gott, deine Gnade rettet uns. Kommen wir noch einmal zu den letzten zwei Versen, zu einem Fazit. Verse 47 und Vers 48. Rette uns, Herr, unser Gott. Sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinen heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen, Amen, Halleluja. Das ist eigentlich die gesamte Zusammenfassung des Psalms. Der Psalmist hat begonnen, indem er gesagt hat, wer kann die Machttaten verkünden? Und Gott ist gnädig. Und dann zeigt er durch die ganze Geschichte, dass Gott das schon bewiesen hat. Und dann sagt er quasi in Vers 47, deswegen rette uns, Herr. Und das soll dazu führen, dass wir deinen Namen, heiligen Namen, preisen und danken und zu deiner Ehre. Und ich glaube, was wir heute gesehen haben, ist, dass viele dieser Sünden, dass sie auch leider, oder ich muss das sagen, dass sie leider in meinem Leben auffindbar waren oder zum Teil noch sind, dass ich nicht sagen kann, dass ich da nicht Anteil nehme. Aber was ich sehr, sehr ermutigend finde, dass ich noch viel mehr auch sehe, wie Gottes Reaktion darauf ist. Gott rettet uns, er befreit uns, er erhört unsere Gebete, er bestätigt uns, er ist geduldig, gnädig. Ja, es gibt auch Gericht, aber er verwirft uns nicht, versorgt uns aufgrund seines Namens und aufgrund seiner Gnade. Und da kann ich nicht anders, als der Psalm das selber abschließt, das ist der perfekte Abschluss, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk soll sagen, Amen, Halleluja.